Ich freue mich sehr, dass wir heute einen zweiten Teil miteinander anschauen können über die sogenannten Seligpreisungen. Andreas sagte gerade, es ist das Vorwort zur Bergpredigt und das ist wahr. Es ist das Vorwort, die Präambel. Aber es ist sogar mehr als das. Viele haben auch angemerkt, viele Ausleger haben angemerkt, es ist auch eine Vorabzusammenfassung. Ja, also die gesamte Bergpredigt oder die gesamte Lehre, die Bergpredigt, sagt man ja, ist die Verfassung des Reiches Gottes. Und diese ganze inhaltsreiche Lehre wird so ganz klein gemacht, wie so ein Saatkorn für einen Baum oder für eine Pflanze, ja, wo quasi alle Informationen erhalten sind. So stehen die Seligpreisungen dann zur Bergpredigt. Das Reich Gottes, das Jesus gekommen ist zu bringen, das er gebracht hat, seine Botschaft war, das Reich Gottes ist da, ist so völlig anders als alle Reiche dieser Welt. Die Reiche dieser Welt, sie sind gekommen und sie sind gegangen seit Tausenden von Jahren. Bis zum heutigen Tag sehen wir Weltreiche und wie sie schwächer werden und sehen wir neue Epochen. Das Reich Gottes währenddessen setzt sich durch und ist so ganz, ganz völlig anders. Und das lernen wir halt in der Bergpredigt und schon in der Präambel, dass wir als Nachfolger Jesu eben deswegen auch zu einer Alternativgesellschaft werden. Wir sind zwar mittendrin in dieser Gesellschaft und mittendrin in dieser Welt, aber wir sind von etwas völlig anderem geprägt, wollen von etwas völlig anderem geprägt sein, stehen da in der Nachfolge, in der Jüngerschaft, nämlich wirklich Licht und Salz zu sein und diese Prinzipien des Reiches Gottes auszuleben und damit die Gesellschaft zu durchdringen. In Apostelgeschichte 17, da sehen wir, wie Paulus nach Thessalonich kommt und dort predigt und es bekehren sich Menschen, es passieren großartige Dinge, aber sie werden dann angeklagt. Es gibt riesen Ärger und man will sie anklagen und dort in Apostelgeschichte 17, Vers 6 gibt es diesen einen Satz von den Anklägern, der mir so gut gefällt. Dort heißt es, diese Leute, die in der ganzen Welt alles auf den Kopf stellen, sind jetzt auch hier. Was für ein schöner Satz über Christen zu sagen. Ja? Was wäre das für ein schöner Satz, wenn man in Schwelm sagen würde über die K3, das sind diese Leute, die alles auf den Kopf stellen. Die so völlig anders leben, die so nach völlig anderen Prinzipien leben. Und letztendlich ist Jesus gekommen, alles auf die Füße zu stellen. Dieser Welt, die ziemlich auf dem Kopf steht, kommt es natürlich dann so vor, als wäre es erstmal falsch rum, in mancherlei Hinsicht. Aber eigentlich bedeutet es ja, dass Jesus gekommen ist, alles wieder auf die Füße zu stellen, alles wieder herzustellen, was Gott von Anfang an wollte. Und dazu möchte er uns auch gebrauchen. So, in der letzten Predigt haben wir über die Armen gesprochen, die geistlich Armen. Ihnen gehört das Reich und dass die Trauernden getröstet werden sollen. Und heute möchte ich einmal über diesen sechsten Vers besonders sprechen, weil er so kurz er ist, er hat doch ganz, ganz viel in sich. Matthäus 5, Vers 6 ist unser Text und dort heißt es, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Das Wort Gerechtigkeit ist ein Schlüsselwort im Judentum, aber auch im Neuen Testament. Und um es wirklich zu verstehen, ergreifen zu können, müssen wir mal verstehen, es gibt eigentlich im Neuen Testament zwei Dinge, die Gerechtigkeit meint. Es gibt einmal eine verliehene Gerechtigkeit, typisch neutestamentlich, eine von Gott verliehene, eine geschenkte Gerechtigkeit. Und es gibt natürlich auch eine gelebte Gerechtigkeit. Da, wo ich in der Tat ein etwas Gerechtes tue, etwas Richtiges tue, da gibt es auch diese gelebte Gerechtigkeit. Und von beiden Dingen zeugt das Neue Testament. Zunächst einmal ein paar Worte über die verliehene Gerechtigkeit. Und ich denke, in dem Gedankengut sind wir eigentlich ja sehr zu Hause. Wir haben darüber gesprochen, geistlich Armen, die über ihre geistliche Armut trauern, die ihren Zustand, ihren gottlosen Zustand erkennen, die wissen, ich bin getrennt von Gott und es gibt Sünde in meinem Leben, die bekommen das Geschenk der Erlösung, sie nehmen es an und es wird ihnen Gerechtigkeit verliehen. Ja, das ist, was wir immer wieder predigen, diese verliehene Gerechtigkeit. Ein typischer Vers, der da immer wieder zitiert werden darf, ist 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Keiner von uns kann ins Reich Gottes eingehen aufgrund seiner guten Taten. Das ist das, was dieses Reich auch so anders macht. Keiner kann es leisten, in dieses Reich zu kommen. Nein, die, die geistlich arm sind und trauern über ihre Armut, denen verleiht Jesus Christus, wenn wir uns an ihn wenden, diese Gerechtigkeit, ohne dass wir irgendetwas tun. Aber was bedeutet das denn jetzt konkret für unser Leben und für die Art und Weise, wie wir leben? Wenn Gerechtigkeit nur durch Glauben und nicht aus Werken erlangt wird, dann sollte man doch meinen, dass Jesus dann in der Bergpredigt so dieses gelebte Gerechtigkeit einfach ein bisschen niedriger hängt. Sollte man doch meinen, dass wir jetzt in der Bergpredigt finden, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, den Alten wurde gesagt, so und so, aber wisst ihr was, macht euch nicht so einen Stress, so und so reicht auch. Ja, das sind einfach mal diese hohen Anforderungen des Gesetzes, die doch kein Mensch halten kann. Diese hohen Anforderungen von Gerechtigkeit, die wir im Alten Testament finden, dass Jesus sagt, kommt, chillt mal. Ja, ich verleihe euch meine Gerechtigkeit, ich sterbe für euch, ist alles kein Ding. Und guck mal, dass das nicht zu arg treibt, aber müsst ihr nicht so ernst nehmen. Aber interessanterweise finden wir diesen Gedanken nicht in der Bergpredigt. Nein, ganz im Gegenteil, wir finden, dass in der Bergpredigt der Level an Gerechtigkeit erhöht wird. Und das kann ja erstmal irritieren, wenn man von dieser Gnadenbotschaft herkommt. Nur mal ein Beispiel rausgegriffen aus der Bergpredigt. In Matthäus 5 von Vers 43 ist so ein typischer jesuanischer Satz an dieser Stelle. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Also im Alten Testament deinen Nächsten lieben, wer ist denn dein Nächster? Nicht die Philister, nicht die Amoriter, nicht die Ägypter, sondern dein Nächster ist das Volk Israel, es ist dein Nachbar, es ist der Mensch, mit dem du lebst. Vertragt euch mal und liebt einander, aber dein Feind da draußen, die Feinde Israels, ja. Es gibt ja so viele Kriegssituationen im Alten Testament. Da kannst du ganz entschieden gegen sein. Jesus sagt, nein, du sollst überhaupt niemand hassen, sondern der Level an Gerechtigkeit, an Anforderungen wird eigentlich erhöht. So, wie kann das sein? Wenn keiner von uns durch seine Werke ins Reich Gottes kommt, Jesus ist für unsere Sünde gestorben, er verleiht uns Gerechtigkeit. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein Geschenk, das wir annehmen. Aber ich glaube, im Auspacken dieses Geschenkes passiert noch eine zweite Sache. Nämlich, dass wir verändert werden. Es gibt so zwei Phasen. Jesus macht uns zu Gerechten. Das kann man so als Überschrift sagen. Jesus macht uns zu Gerechten. In Phase 1 wird Gerechtigkeit uns verliehen. Und diese Phase 1 ist auch niemals vorbei. Bis zum letzten Tag unseres Lebens wird uns Gerechtigkeit verliehen. Leben wir völlig aus Gnade. Aber es gibt dann diese Phase 2. Nämlich, und das hatten schon im Alten Testament die Propheten angekündigt, für dieses Reich Gottes, dass die Gebote Gottes auf Herzenstafeln geschrieben werden würden. Dass die Gebote Gottes kein externes Gesetz mehr wären, das Mose am Sinai empfangen hat, diese schweren Gesetzestafeln, du sollst nicht und du sollst und diese ganzen Dinge, unter denen wir manchmal ächzen und stöhnen und sie nicht so hinkriegen, wie wir vielleicht sollten. Nein, im Neuen Testament werden die Gebote Gottes auf Herzenstafel in unsere Herzen geschrieben und Gerechtigkeit wird ganz natürlich ausgelebt. Das ist der springende Punkt im Neuen Testament. Paulus bringt das so genial auf den Punkt in Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Er sagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Phase 1, verliehene Gerechtigkeit. Keine Werke, keine Leistung, hast du dir nicht verdient, alles aus Gnade. Und dann geht es so weiter. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus. Das meint jetzt nicht die Schöpfung, wir sind sein Werk, die Schöpfung des Menschen, sondern es ist dieser neue Mensch, erschaffen in Christus Jesus. Ja, durch die Bekehrung werden wir zu neuen Menschen, eine neue Schöpfung, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Was ist der Unterschied zu früher? Nun, es geht jetzt nicht mehr um externe Forderungen und moralische Überforderungen. Als Christ sollte man und als Christ muss man. Und um den Herrn zu gefallen, solltest du so viel beten. Und so viele Dinge, die so viel Druck machen auf Menschen und die uns zurückbringen unter dieses Gesetz. Darum geht es nicht mehr. Es geht zunächst um verliehene Gerechtigkeit und indem wir dieses Geschenk auspacken, dadurch, dass Jesus Christus unser Herz verändert. Dass wir anfangen, so zu denken wie er, dass wir anfangen, so zu empfinden wie er und immer mehr Gerechtigkeit ganz natürlich ausleben, nicht wie externe Forderungen. Wisst ihr, manchmal ist man eilig und fährt durch die Stadt und da darf man ja nur 70 fahren. Scherz, man darf nur 50 fahren. Aber man würde gerne 70 fahren, man würde gerne 80 fahren, aber irgendwann ist dann auch in Flensburg mal Alarm. Und so denkt man manchmal, naja, ich verkneife es mir, so eilig man ist. Es sind externe Forderungen. Es ist nicht in einem so sehr, also in mir nicht. Ja? Es sind Gesetze und die sind wichtig und die sind gut in dieser Gesellschaft, dass man sich daran hält, sind wir ja auch zu aufgefordert. Aber das ist nicht Reich Gottes, sondern im Reich Gottes möchte Gott seine Gesetze auf unser Herz schreiben. Das heißt, es sind gar nicht Gesetze in diesem Sinne, sondern wir ticken so, wie Gott tickt. Wir denken so, wie Gott denkt. Wir empfinden so, wie Gott empfindet. Wir sehen einen Menschen am Straßenrand liegen wie der barmherzige Samariter. Und die Empathie Gottes springt in uns an. Wir sind doch in seinem Ebenbild geschaffen. Und wir folgen nicht einem Gesetz, man muss aber helfen. Sondern wir tun das, was natürlich kommt, weil Gottes Gebote auf unserer Herzenstafel geschrieben sind. Also es sind keine externe Forderungen, sondern in der Kraft der Erlösung, in der Kraft der neuen Geburt, in der Kraft des Heiligen Geistes wird unser Herz und wird unser Denken verändern. Wir bekommen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Und darum geht es in unserem Text. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Wenn man mal eine Katze vergleicht mit einem Schwein, gibt es einen großen Unterschied. Das Schwein liebt den Dreck, also für uns empfunden, den Dreck. Das wälzt sich da drin rum und das ist da zu Hause, es findet es wunderbar. Nun kannst du dem Schwein verbieten, das zu tun. Und du kannst sagen, Schwein, jetzt wirst du gewaschen. Du kannst das Schwein in die Badewanne tun. Du kannst es waschen und schrubben und mit Deodorant den Geruch entfernen. Du kannst ihm eine rosa Schleife um den Kopf bilden und sagen, so guck mal im Spiegel, das ist doch viel besser so. Jetzt, ne? Es wird rausgehen, es wird in den Stall kommen und es wird Anlauf nehmen und quiek in die Jauche springen. Ja? Das ist seine Natur. Das findet es schön, da gehört es in. Das empfindet es als natürlich. Aber vielleicht gibt es auch eine Katze auf dem Bauernhof, die manchmal auch im Schweinestall ist und die so da über die Balustraden und geht und vielleicht manchmal ausrutscht und voll in die Gülle fällt. Das kann immer und jederzeit passieren. Aber was macht diese Katze? Sie springt auf, sie rennt davon und sie fängt an, sich selbst zu reinigen. Es ist ihr zuwider. Es ist gegen ihre Natur. Und das passiert mit uns. Gott gibt uns, wenn die geistlich Armen sich an ihn wenden, wenn wir errettet werden, gibt uns diesen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Wir wollen nicht mehr so leben. Wir wollen mit guten Motiven unterwegs sein. Wir wollen mit reinen Absichten unterwegs sein. Wir wollen vor allen Dingen mit der Liebe Gottes im Herzen unterwegs sein. Und das verändert uns von innen heraus. Das meint der Paulus, wenn er zum Beispiel sagt in Philipper 2, die Verse 12 bis 13, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Also erstmal klingt sehr ernsthaft, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, will nicht sagen Angst, sondern es will sagen, mit aller Ernsthaftigkeit bleibt doch dran, dieses Geschenk der Errettung auszupacken. Und dann sagt es, so wunderbar von der Souveränität Gottes her denkend, Gott ist es, der sowohl das Wollen und als auch das Vollbringen in uns wirkt. In Johannes 8 finden wir diese dramatische Geschichte von einer Frau, die im Ehebruch gefasst wurde und sie wird angeklagt. An anderer Stelle, vielleicht auch in dieser Predigtreihe, wenn wir nochmal da genauer auch hinschauen. Aber jetzt mal so viel. Sie wird angeklagt, man will sie steinigen. Und Jesus sorgt dafür, dass sie nicht gesteinigt wird an diesem Tag. Und die Leute gehen dann alle weg, lassen ihre Steine fallen. Und Jesus hat sie überzeugt, mal vor ihrer eigenen Haustüre mal zu gucken, was da denn so ist. Die Leute gehen alle und Jesus ist alleine mit dieser Frau. Und dann sagt er folgende Worte zu ihr: Geh hin und sündige nicht mehr. Ganz ehrlich, das hat mich früher ein bisschen negativ berührt. So, lass mal den Quatsch. Hat doch keinen Zweck. Und ich will sagen, weißt du, Jesus, ne, wenn ich nicht richtig nachdenke, könnte ich sagen, Jesus, aber du weißt nicht viel von Menschen, oder? Das hat schon einen Grund, warum diese Frau da ist, wo sie ist. Sie hat schon ihre Biografie, sie hat schon ihre Geschichte. Sie ist auch nicht so ein Mensch, der morgens aufsteht und sich fragt, was kann ich denn heute mal Schreckliches tun? Sie hat ihre Defizite und sie hat viel Unrecht erfahren im Leben und sie ist geprägt und geh hin und sündige nicht mehr. Das scheint mir ein sehr, sehr flacher seelsorgerlicher Rat. Bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, nein, hallo, über wen reden wir denn hier? Wir reden hier über Jesus, wir reden hier über den Menschenkenner. Und heute weiß ich eins, es ist völlig anders gemeint. Es ist etwa so gemeint wie in Matthäus 9, Vers 7, wo es heißt, Jesus sprach zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Steht ihr, zu einem Gelähmten zu sagen, steh auf, ist eine tolle Sache, wenn man Autorität hat. Ist eine tolle Sache, wenn Gott sich dazu stellt. Und hier ist der Messias, hier ist Jesus, der Retter der Welt. Und wenn er zu dieser Frau sagt, geh hin und sündige nicht mehr, dann spricht er ihr auch die Kraft zu, so zu leben. Die Kraft eines neuen Lebens. Nur so kann ich das verstehen. Denn wenn der Rat, lass mal den Quatsch, hör mal auf mit der Sünde, wenn das reichen würde, hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen. Aber er spricht dieser Frau das zu. Das glaube ich von ganzem Herzen. Also wir empfangen diese verliehene Gerechtigkeit, aber wir dürfen erwarten, dass in unserem Leben sich etwas verändert, nicht von heute auf morgen. Und manches bleibt umkämpft und wie die Katze können wir manches Mal wieder in die Gülle fallen. Das wird uns begleiten. Luther hat mal gesagt, der Christ ist immer Heiliger und Sünder zugleich. Und das stimmt auch. Aber dieser Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, das ist, worum es heute geht. Und da haben wir eine Verheißung, der soll erfüllt werden in doppelter Hinsicht. Ich möchte aber auch noch etwas sagen über Gerechtigkeit in dieser Welt. Das eine ist ja jetzt sehr von mir her gedacht oder von uns her gedacht, so die soteriologische Dimension, die Heilsdimension. Wir bekommen Gerechtigkeit verliehen und unser Leben verändert sich. Damit sind wir ja vertraut. Aber ich glaube, wir haben auch einen Auftrag an dieser Welt und das wird oft unterbetont. Wir sind nicht nur verantwortlich für uns und unser Leben, sondern Gott hält uns als seine Gemeinde auch ein Stück weit verantwortlich für diese Welt. Es gibt ein Lied einer Popgruppe, viele, viele Jahre alt. Ich weiß gar nicht genau, ob es von den Ärzten war. Das sagte, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und das finde ich für ein nichtchristliches Lied und für Leute, die nicht vom Evangelium herkommen, schon eine erstaunliche Aussage. Ich glaube aber, dass diese Aussage in Bezug auf die Gemeinde Gottes zu 100% stimmt. Ich glaube, dass wir hier sind, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und das Thema Gerechtigkeit in der Welt, das geht uns an. Und da dürfen wir uns auf gar keinen Fall raushalten. Gerechtigkeit, das ist die Kernkompetenz des Reiches Gottes. Und wir als Jünger Jesu treten dafür ein. Auf dem Arbeitsplatz, da wo Menschen vielleicht gemobbt werden, in der Schule, im Betriebsrat, in der Gewerkschaft, in der Elternpflegschaft, in der Nachbarschaft, im Sportverein, in der Partei, egal wie. Aber wir sind dazu da, dafür einzutreten. Jeder dort, wo Gott dich hingestellt hat. Jesus hatte ja einen physischen Halbbruder, den Jakobus. Und viele Bibelausleger sagen ja, dass so von seinen Gedanken her und vom ganzen Spirit keiner näher dran war als an der Lehre Jesu, als gerade dieser Jakobus. Und der schreibt ziemlich unverfroren in Jakobus 5, Vers 4 und spricht dort einige reiche Leute an und sagt, siehe der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit. Und das Rufen der Schnitter ist vor dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Nun, Jakobus schreibt zu Christen. Und auch da scheint es grobe Ungerechtigkeit zu geben. Da scheint es einige Großgrundbesitzer gegeben zu haben, ich habe keine Ahnung, die haben Leute für sich arbeiten lassen und haben sie nicht bezahlt. Und Jakobus sagt nicht, schwamm drüber, komm, wir leben doch alle von der Gnade. Sagt diesen Arbeitern mal, dass sie vergeben sollen. Jesus hat gesagt, wenn wir nicht vergeben, dann wird uns ja auch nicht vergeben. Nein, das ist hier überhaupt nicht seine Botschaft. Sondern er macht eine klare Ansage, was ein ganz, ganz menschliches Thema des Zusammenlebens angeht. Hier sind Arbeiter über den Tisch gezogen worden. Hier sind Menschen übervorteilt worden. Hier sind Menschen ausgebeutet worden. Und das, liebe Schwestern und Brüder, gehört zu unserem Auftrag, in dieser Welt dagegen zu kämpfen und auch dagegen einzustehen und zu sprechen. Zum Beispiel, indem wir von Jesus zeugen und Menschen ihn durch uns kennenlernen, ja, und Gerechtigkeit verliehen bekommen. Und schon wieder wächst Gerechtigkeit in dieser Welt. Aber auch in vielerlei anderer Hinsicht vermehren wir die Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt. Und genau das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu, seit es sie gibt. Die Gemeinde Jesu treibt die Gerechtigkeit Gottes voran bis zum Tag, dass Jesus wiederkommt. Das ist unser Auftrag, uns einzumischen, Licht und Salz zu sein und diese Gesellschaft zu durchdringen wie Licht und Salz und sie wieder auf die Füße zu stellen. Gott möchte etwas wiederherstellen. Das ist es. Wir sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten mit der Verheißung, dass wir satt werden sollen. Ich glaube, dass es ein Stück weit normal ist, wenn wir so leben, dass wir eine wachsende Ewigkeitssehnsucht in uns tragen. Weil unsere Herzen so sehr Jesus sie froh macht und wir Freude im Herrn haben und all diese Dinge. Und doch gibt es ja gleichzeitig auch eine Traurigkeit, wenn wir hineinschauen in diese Welt, wenn wir die Ungerechtigkeit sehen, wenn wir sehen, was los ist in den Flüchtlingslagern dort unten bei Griechenland, wenn wir sehen, wie viel Hunger es gibt in dieser Welt, wenn wir sehen, wie viele Leute Jesus Christus nicht kennen, die ihn so dringend brauchen würden. Natürlich macht uns das auch traurig. Und auch in der letzten Predigt habe ich das ja angesprochen, dass wir aber doch die sind, die sich die Welt nicht schönreden müssen. Und trotzdem die sind, die etwas Positives zu sagen haben. Das Reich Gottes ist da und es lässt sich etwas ändern. Was könnte denn passieren, wenn die Gemeinde Jesu weltweit aufstehen würde und diese Botschaft ernst nehmen würde? Wir können etwas verändern in dieser Welt. Und nein, wir können nicht von heute auf morgen alles verändern. Und der Rest wird verändert werden, wenn Jesus wiederkommt und wenn die Ewigkeit beginnt. Und deshalb dürfen wir auch diese Sehnsucht danach in unseren Herzen haben. Ein gewisser Weltschmerz, ein gewisses Traurigsein, das widerspricht nicht der Freude im Heiligen Geist. Das widerspricht nicht einem genialen und erfüllten Leben. Und trotzdem gibt es doch in uns auch einen Weltschmerz und eine Sehnsucht danach, die sagt, Herr Jesus, komm wieder. Es ist manchmal nicht auszuhalten, was wir uns anschauen müssen in dieser Welt. Das ist normale Jüngerschaft und trägt die Verheißung, wir sollen satt werden. Die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Die, die sich mit dieser ungerechten Welt nicht abfinden können. So heißt es in Offenbarung in Vers 21, 3 bis 5. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ihr Lieben, das darf uns gerne ein bisschen Gänsehaut geben. Und noch mehr, das darf uns ganz tief in unserem Geist berühren. Wir haben eine Zukunft und wir haben eine Zukunftserwartung. Und wenn ich diese Kinder sehe in den Flüchtlingslagern oder in den Hungergebieten dieser Welt, wenn ich an die weltweiten Sklaven, Sexsklaven denke, verschleppte Kinder in Indien, aber auch hier in Deutschland, viele Kinder aus Nigeria und all diese Dinge, dann stelle ich mir immer vor, das, was hier ist, dass Jesus selbst ihre Tränen abwischen wird. Und es wird niemand geben in der Ewigkeit, der sagt, naja, schön jetzt hier zu sein, aber ich hatte so ein schreckliches Leben. Und nein, nein, Jesus wird es nicht nur zum Stoppen bringen. Er wird nicht nur die Ungerechtigkeit stoppen. Nein, Wiederherstellung bedeutet für mich, er wird es wieder gut machen. Alle Tränen werden abgewischt. Und egal, ob du in diesem Leben grobes Unrecht erfahren hast und du hast dich geklagt durch drei Instanzen, aber du hast in dieser Welt keine letzte Gerechtigkeit bekommen. Du brauchst nicht zu verbittern. Dein Fall wird nochmal aufgerollt. Alles wird nochmal aufgerollt. Und es gibt eine Endabrechnung. Und dann kommt Frieden. Und alles Leid dieser Erde wird wieder gut gemacht. Und der, der auf dem Thron sitzt, siehe, ich mache alles neu. Wiedergutmachung allen Unrechts der Weltgeschichte, von Abel angefangen, ganz früh im Alten Testament. Das ist unsere Zukunft. Da schreiten wir durch hin und darauf hin. Und wir dürfen hungern und dürsten nach dieser Gerechtigkeit. Und wir wissen, dass wir satt werden dürfen. Als letzten Gedanken möchte ich noch sagen, Gerechtigkeit gibt es nicht umsonst. Gerechtigkeit und für Gerechtigkeit einzustehen kostet, aber lohnt sich auch. Ja, da können wir ganz kaufmännisch rangehen. Für Gerechtigkeit einzutreten kostet, aber lohnt sich auch. Und auch das sagt Jesus ganz klar in diesen Seligpreisungen über Gerechtigkeit. Schauen wir noch einmal rein, Matthäus 5, 10 bis 12. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Was für ein krasser Text. Wir lernen Folgendes. Erstens, die Jesus bezeugen und die Gerechtigkeit vermehren und dafür eintreten, werden verfolgt werden. Das ist so. Und das ist immer wieder geschehen. Da haben wir in Deutschland in den letzten Jahren ganz große Freiheit und dürfen hier frei unseren Glauben leben. Aber wenn ich an Mao denke, wenn ich an Stalin denke, wenn ich an Hitler denke, aber wenn ich vor allen Dingen an Nero denke, so noch erstes Jahrhundert, vielleicht noch eine der allerschrecklichsten Christenverfolgungen aller Zeiten. Ja, die Gerechtigkeit predigen, mussten teilweise schon sehr, sehr hart dadurch. Warum? Weil Menschen, die Gerechtigkeit predigen, nennen eben auch Ungerechtigkeit beim Namen. Und diesen Gedanken, der löst in mir so eine gewisse Ambivalenz aus, weil dann sehe ich wieder irgendwelche Frommen so mit moralistischen Forderungen. Aber ich glaube, hier geht es um was ganz, ganz anderes. John Wimber, ein Prediger der 80er, 90er Jahre, der sehr viel geprägt hat, hat einmal etwas gesagt, das ich für wahr halte. Er hat gesagt, es ist unmöglich, den Armen gute Nachricht zu verkünden, ohne den Reichen zugleich schlechte Nachricht zu predigen. Und das ist ja, was wir sehen bei Jakobus, dem Bruder Jesu. Ja? Er sagt nicht nur, oh ihr arm betrogenen Arbeiter, Jesus hält eure Hand und ist auf eurer Seite und ihr habt Lohn im Himmel und wir beten mal miteinander. Nein, er spricht die an, die sie beraubt haben und er redet Klartext. Und das kostet einen Preis. Es ist unmöglich, den Armen gute Nachricht zu verkünden, ohne den Reichen zugleich schlechte zu sagen. Und die Reichen, das meint ja jetzt nicht nur, dass du ein Vermögen hast. Die Reichen sind jetzt hier sinnbildlich auch für ungerechten Reichtum. Das ist der ganze Kontext, ja. Und es hat doch auch einen Grund, warum wir im reichen Europa, wenn wir die Seligpreisungen lesen, sie eigentlich immer nach Matthäus lesen. Und wenn wir Teile davon irgendwo in einem christlichen Krankenhaus auf dem Klo finden, dann nie nach Lukas, das ist ja das Parallelevangelium, sondern immer nach Matthäus. Weil Lukas bringt es noch ein bisschen krasser auf den Punkt, diese Rede Jesu. Es ist nicht nur die Seligpreisungen, sondern sie stehen im Kontrast zu den Weherufen, den sogenannten Weherufen. Nur einmal ganz kurz reingucken, Lukas 6, Vers 24. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Ich sage noch einmal, die Zeit, in der das gesprochen wurde, war eine Zeit extremer Armut. Aber es gab auch einige sehr, sehr reiche Leute. Und das war sehr, sehr selten, ein gerechtfertigter Reichtum oder ein Vermögen oder ein, ja. Da gab es die Zöllner, da gab es, ne, Römer waren oft reich und so weiter. Ne. Die meisten Leute waren bettelarm in den Tagen Jesu. Rom saugte dieses Land aus. Und so kann man hier diese Rede über die Reichen so ein bisschen auch in diese wirklich ungerechte Ecke. Ich finde, das ist ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen. Aber ja, wir werden verfolgt werden. Und wenn du bei deinen Kollegen als ein angesehener Mitarbeiter, vielleicht sogar der höheren Etage, etwas sagst über einfache Menschen, wenn es dir unerträglich ist, wenn Leute, die zweimal im Jahr in Urlaub fahren und sich gerade ein neues Wohnmobil kaufen, über Hartz-IV-Empfänger abgehen und ablästern, wenn du da einfach nicht still sein kannst in der Mittagspause, dann wird das einen Preis kosten. Es wird das Reich Gottes voranbringen, dass du den Mund aufmachst, dass du dich zu denen stellst, die gemobbt werden. Aber es wird dich einen Preis kosten. Aber Jesus sagt, es wird sich absolut lohnen. Er sagt, der Preis ist groß im Himmel. Und im Himmel, im Matthäus-Evangelium, meint nicht irgendwie in der äußeren Welt, sondern Himmel ist immer ein Synonym für Gott. Ja, weil die Juden sagten nicht das Wort Gott. Dein Lohn bei Gott, dein Guthaben bei Gott ist riesig groß, wenn du dich zur Gerechtigkeit stellst, so wie Jesus das getan hat. Er verheißt den Verfolgten um der Gerechtigkeit willen, dass ihr Lohn so groß ist, dass sie dermaßen glückselig sein dürfen und frohlocken dürfen. Bei Lukas übrigens steht sogar, sie sollen hüpfen. Frohlockt und hüpft, wenn ihr verfolgt werdet um der Gerechtigkeit willen. Wow, krass. Ich denke so an Verfolgung und an, ne, Gefängnis und an, das ist ja nun mal nicht leicht. Jesus sagt, ihr dürft hüpfen, ihr dürft euch freuen. So groß ist euer Lohn bei Gott in Ewigkeit. Und wir lernen, dass die, die für Gerechtigkeit eintreten, einen prophetischen Dienst tun in dieser Welt. Ja? Jesus sagt, genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also in dem Moment, wo wir den Mund aufmachen für Jesus, treten wir ein in die Riege der Propheten. Nicht schlecht, oder? In Matthäus 10 heißt es, wenn wir einen Propheten aufnehmen, gibt es dafür einen Prophetenlohn. Hier nehmen wir nicht nur einen Propheten auf, sondern hier agieren wir. Jedes einzelne Kind Gottes, jedes Mitglied seiner Herde. Hier agieren wir als Propheten und unser Lohn bei Gott wird so reich sein, es wird sich gelohnt haben. Der Heilige Geist gibt uns diese Freimütigkeit, er gibt uns diesen Mut. Lasst uns hungern und dürsten. Lasst uns nicht sein wie diese Welt, die das tot machen müssen, die irgendwie sich immer ablenken müssen. Lasst uns das zulassen. Wir haben Freude in Christus, wir haben Freude im Heiligen Geist, aber wir dürfen uns dieser schwierigen Welt stellen und wir dürfen hier eine Stimme sein. Und ich möchte uns allen heute zusprechen in Jesu Namen, das Wort Gottes. Wir dürfen frohlocken, wir dürfen uns freuen. Unser Lohn wird ganz, ganz reich sein im Himmel. Ich freue mich, dass das Reich Gottes da ist. Ich freue mich, dass ich Teil davon sein darf mit euch allen. Und ich freue mich, dass wir ganz neu den Glauben daran finden können, dass wir in dieser Welt etwas verändern können. Hier geht noch was. Hier ist noch lange nicht Schluss. Amen. Ich würde sehr, sehr gerne noch mit uns beten dürfen. Geliebter Herr Jesus Christus, wenn du den Mund aufgemacht hast, dann war es gute Nachricht. Ja, manchmal auch scharf und prophetisch, aber gute Nachricht. Danke für diese verliehene Gerechtigkeit, die wahrlich nicht billig und umsonst war, sondern die einen unfassbaren Preis gekostet hat. Danke, dass wir dir das wert waren. Danke für das Wirken des Heiligen Geistes in uns, dass dieses Geschenk ausgepackt wird und unser Herz, unsere Motivation, dass es uns verändert. Und danke, Herr, dass wir deine Antwort auf die Probleme dieser Welt sind. Herr, das sind große Worte und da kann man sich ganz schnell überfordert fühlen. Aber auch das, Herr, geht nur in deiner Kraft. Auch das geht nur an deiner Hand. Und so wenden wir uns an dich. Erfülle uns immer wieder neu, jeden Tag neu mit deinem Heiligen Geist und führe uns. Aber lass diesen Glauben und diese Hoffnung in uns entstehen, in jedem Einzelnen, dass wir einen Unterschied machen können in dieser Welt. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Amen.